Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Es ist 12:30, hier sind die Mittagsinformationen von Schweizer Radio DRS. Weitreichender Entscheid. Das Bundesgericht zwingt die Banken zu mehr Offenheit bei der Vermögensverwaltung. Vorwürfe hüben und drüben. China schlägt im Streit um Subventionen in der Solarbranche zurück. Rot, Roter, Sony und Sharp. Die beiden japanischen Elektronikkonzerne machen Milliardenverluste. Und...
Morning, Q. Sorry about the leg. Skiing?
Hunting.
Schießende Gipsbeine, Uhren, die starke Magnetfelder erzeugen. Am Premierentag des neuesten James-Bond-Films sind die technischen Spielereien unser Tagesgespräch. Mit dem Physiker Metin Tolan reden wir über Mögliches und Unmögliches um eins. Rendezvous heute mit Simon Loy, guten Mittag. Thomas Fuchs hat nun die Nachrichtenübersicht.
Eine Bank, die Vermögen verwaltet, muss ihren Kunden mitteilen, welche Kommissionen sie von Anbietern von Anlagefonds erhält. Und sie darf diese Kommissionen nicht einfach für sich behalten. Das hat das Bundesgericht entschieden. Es musste den Fall eines Kunden der Bank UBS beurteilen. Die Bundeskanzlei hält daran fest, die Referenden gegen die Steuerabkommen der Schweiz mit Deutschland, Großbritannien und Österreich sind nicht zustande gekommen. Es wurden rund 2000 Unterschriften zu wenig eingereicht. Die AUNS, die Aktion für eine unabhängige und neutrale Schweiz, hatte säumigen Gemeinden schwere Vorwürfe gemacht und verlangt, dass die Bundeskanzlei jene Unterschriften mitzählt, die nach Ablauf der Frist nachgereicht wurden. Die Bundeskanzlei betont, es gehe nicht nur um die Anzahl Unterschriften, sondern auch darum, dass der Nachweis rechtzeitig erbracht werde, dass der Unterzeichner des Referendums stimmberechtigt sei. Die AUNS hat bereits beschlossen, den Entscheid der Bundeskanzlei vor dem Bundesgericht anzufechten. Die chinesische Regierung hat Untersuchungen zu Importen von Solarprodukten aus der EU eingeleitet. Unter die Lupe genommen würden ab sofort die Importe von Polysilizium, das für die Produktion von Solarzellen wichtig ist. Die Untersuchungen seien eine Antwort auf das Vorgehen der EU, sagte ein chinesischer Analyst. Die EU hatte im September eine Untersuchung wegen des Verdachts auf Preisdumping gegen chinesische Solarunternehmen angekündigt und damit scharfe Proteste der chinesischen Regierung ausgelöst. Beim japanischen Elektronikkonzern Sharp spitzt sich die Krise offenbar zu. Sharp rechnet inzwischen mit einem Verlust von umgerechnet über 5 Milliarden Franken im laufenden Geschäftsjahr, welches bis Ende März dauert. Im letzten Geschäftsjahr hatte Sharp einen Verlust von über 4 Milliarden Franken gemacht. Sharp ist der weltweit größte Hersteller von Flüssigkristallbildschirmen. Grund für die roten Zahlen sei vor allem die sinkende Nachfrage nach Fernsehgeräten. Und im eigentlich boomenden Markt der Smartphones und Tablets harze das Geschäft ebenfalls. Und auch das zweite Standbein, die Solartechnik, laufe nicht gut. Auch die beiden anderen großen japanischen Elektronikkonzerne Panasonic und Sony haben bereits Milliardenverluste gemeldet. In der Stadt New York hat die U-Bahn ihren Betrieb in begrenztem Maß wieder aufgenommen, nach dreitägigem Unterbruch wegen des Wirbelsturms Sandy. Auf 14 der 23 Linien würden wieder Züge verkehren, sagte der Leiter der Betreibergesellschaft. Ein Teil des Subway-Systems ist aber noch überflutet. Zudem haben ganze Stadtteile weiterhin keinen Strom. In der Schweiz gibt es weniger Standorte, die mit Abfällen belastet sind, als bisher angenommen. Das Bundesamt für Umwelt zählt 38.000. Bisher war man von 50.000 belasteten Standorten ausgegangen. Laut dem Bundesamt befinden sich die meisten Standorte im Mittelland. Dabei handelt es sich um Abfalldeponien und Schießanlagen. 4.000 der Altlasten müssten saniert werden. Bei rund zwei Dritteln der Standorte seien keine Vorkehrungen nötig, so das Bundesamt weiter. Die Umwelt werde dort nicht beeinträchtigt. Der Ausbruch eines Straftäters diesen Frühling hat für die universitären psychiatrischen Kliniken in Basel Folgen. Sie müssen ihre Sicherheitsmaßnahmen verbessern und Risiken künftig genauer analysieren. Zu diesem Schluss kommt eine externe Untersuchung. Die Experten halten allerdings fest, dass die tragischen Folgen nach dem Ausbruch des Patienten nicht vorhersehbar gewesen seien. Auch mit verbesserten Sicherheitsmaßnahmen lasse sich ein Restrisiko nicht ausschließen. Im März war ein 27-jähriger Straftäter aus der geschlossenen psychiatrischen Klinik in Basel entwichen. Er flüchtete in einem gestohlenen Auto und verursachte einen schweren Unfall. Dabei starb eine Person, 7 Passanten wurden verletzt.
12.36 Uhr, gleich mehr zum Urteil des Bundesgerichts, das den Banken keine Freude machen dürfte, dafür uns Bankkunden. Dann, wie du mir, so ich dir, sagt sich China und geht nun gegen Solarhersteller aus Europa vor. Was steckt hinter dem Konflikt? Die Boote sind voll vor der australischen Küste. Zu voll, sagt die linke australische Regierung.
Man hat eine Angst, dass Leute vom Meer kommen. Ich weiß nicht, wo das herkommt. Das ist eine ganz tief gewurzelte Angst.
Der Bericht aus einem Internierungslager. Schließlich Asche zu Asche, Staub zu Staub und das künstliche Hüftgelenk. Ins Altmetall, die Reportage zu Allerheiligen, jetzt Börse und Wetter.
Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index steht bei 6.606 Punkten, plus 0,2%. Der Euro wird zu 1.2073 gehandelt, der Dollar zu 93,27 €. Das Wetter. Zunächst scheint die Sonne, bevor gegen Abend mit kräftigem Südwestwind erneut Regen einsetzt. Im Osten und in Graubünden bleibt es länger freundlich. Im Süden ist es bewölkt und zeitweise nass. Einzig im Soto Generi zeigt sich kurz die Sonne. Die Temperaturen liegen in der ganzen Schweiz bei rund 11 Grad. Morgen Freitag ist es wechselhaft und windig. Vor allem am Vormittag fällt noch stellenweise etwas Regen. Die Temperaturen liegen im Norden bei rund 11 Grad, im Süden bei 14 Grad. Am Samstag scheint vor allem im Osten zuerst zeitweise die Sonne. Später ziehen neue, dicke Regenwolken auf. Am Sonntag ist es nass und trüb bei rund 8 Grad. Im Süden sind die Wolken am Wochenende meist dicht und vor allem am Sonntag ist es nass bei 10 Grad.
Die Grossbank UBS will sich also vermehrt der klassischen Vermögensverwaltung widmen. Aber auch in diesem Bereich werden die Spielregeln härter. Das Bundesgericht hat nun nämlich entschieden, dass, wer sein Vermögen einer Bank zur Verwaltung überträgt, dass der wissen darf, wohin welche Verwaltungsgebühren fließen. Damit soll verhindert werden, dass die Bank Gebühren einfach in die eigene Tasche steckt. Ein Urteil mit Auswirkungen auf die ganze Branche. Bundesgerichtskorrespondent Sascha Buchbinder.
Retrozession, Kickback, Bestandespflegekommission. Für Laien sind die Begriffe unverständlich. Macht nichts, sagen die Banken, weil diese Gebühren und Kommission sowieso nicht den Kunden gehören. Stimmt nicht, sagt nun das Bundesgericht. Worum geht's? Für die Vermögensverwaltung kassieren die Banken Gebühren von ihren Kunden. Zusätzlich kassieren sie Kommissionen von Fondsanbietern, deren Anlageprodukte sie vertreiben. Das eine hat mit dem anderen nichts zu tun, meinen die Banken. Ein UBS-Kunde sah das anders. 2007 verlangte er von der UBS die Auszahlung der sogenannten Bestandespflegekommissionen. Weil sich die Bank weigerte, die Karten auf den Tisch zu legen, verklagte er die UBS pauschal auf 100.000 Franken plus 5% Zins, rückwirkend für die letzten 10 Jahre. Nun hat das Bundesgericht einen Grundsatzentscheid gefällt. Bankenombudsmann Hans-Peter Heini hat das Urteil mit Spannung erwartet.
Ja, das scheint mir ein bedeutendes Urteil zu sein, weil diese Frage wurde seit Jahren kontrovers diskutiert und ist jetzt vom Bundesgericht entschieden.
Entschieden hat das Bundesgericht, dass die Bank den Kunden die Kommission auszahlen muss, die sie von den Anbietern für Finanzprodukte erhält. Weil nämlich diese Gebühren nicht fix sind, sondern vom Umsatz abhängen. Damit aber, so das Bundesgericht, entsteht die Gefahr, dass die Banken den Umsatz in die Höhe treiben, um mehr Kommission zu kassieren. Weil die Bank gleichzeitig als Vermögensverwalterin aber den Interessen ihrer Kunden verpflichtet wäre, gerät sie in eine Zwickmühle. Wenn die Bank nun diese Kommission den Kunden weitergeben muss, ist der Konflikt gelöst, so das Urteil des Bundesgerichts. Gültigkeit hat das Urteil für alle ähnlichen Fälle, also nicht nur für die UBS, sondern für alle Banken und für alle Bankkunden, die nicht selbst entscheiden, wie sie ihr Geld anlegen, sondern die Vermögensverwaltung ganz ihrer Bank übertragen haben. Für solche Kunden gilt, so Bankenombudsmann Häni,
er kann an die Bank gelangen, sich auf dieses Urteil berufen und die Bank auffordern, ihm Rechenschaft abzuliefern, wie hoch diese Entschädigungen sind, die sie bekommen hat, und verlangen, dass ihm die Bank diese Entschädigungen gibt.
Allerdings haben die Banken den Ausgang des Urteils vorweggenommen und in den letzten Jahren ihren Kunden Verzichtserklärungen vorgelegt, womit die Kunden ihre Ansprüche auf die Gebühren den Banken abtreten. Die Bankkunden können nur noch rückwirkend Geld verlangen für die letzten 10 Jahre. Und ein Spaziergang wird das nicht, warnt UBS-Sprecher Christoph Meyer.
Das wird sämtlichen Banken natürlich bei konkreten Anfragen zusätzliche Aufwände bescheren, weil da müssen historische Daten aufgearbeitet werden und da müssen Portfolios dekonstruiert werden und die entsprechenden Bewegungen und Entschädigungen, die bezahlt wurden, rekonstruiert werden.
Alles sehr kompliziert und entsprechend etwas unbefriedigend. Klarheit könnte die FINMA schaffen, indem sie über den Einzelfall hinaus den Banken Auflagen machen würde. Bisher gibt es von der Bankenaufsicht aber nur ein unverbindliches Diskussionspapier.
Sie hören die Mittagsinformation, die Zeit 12.42 Uhr. Preisdrückerei, so lautet der Vorwurf aus China an die Adresse der Europäischen Union. Es geht um Produkte aus der Solarindustrie, um Solarpanels zum Beispiel, die wir auf die Dächer montieren. Alles Produkte, die zu Dumpingpreisen verkauft würden, so die chinesische Kritik. Darum will China europäische Produkte bei der Einfuhr genauer überprüfen. Ja, Sie haben es richtig gehört, China will die europäischen Produkte überprüfen. Denn bislang ging der Vorwurf immer in die umgekehrte Richtung, also von Europa nach China. Wirtschaftsredaktor Tobias Fessler, schauen wir diesen Streit doch mal genauer an. Was ist da los?
Ja, es ist eigentlich eine Retourkutsche seitens der Chinesen. Im September drohte die EU Chinas Solarbranche mit Strafzöllen. Auf Druck einiger europäischer Solarfirmen hat damals die EU-Kommission ein Anti-Dumping-Verfahren eingeleitet. Nun folgt also die Reaktion aus China. Produkte der europäischen Solarindustrie sollen beim Import genauer unter die Lupe genommen werden.
Und warum betrifft dieser Streit zwischen China und Europa ausgerechnet diese Solarbranche?
Die Solarindustrie ist eine Industrie, die in der Vergangenheit breit gefördert wurde. In Deutschland, Spanien oder auch in den USA gab es teils massive Subventionen für den Aufbau dieser Industrie. Erst diese Unterstützungen haben die Industrie zur heutigen Größe gebracht. Doch dann drängten wohl auch mit staatlicher Unterstützung immer mehr chinesische Händler auf den Markt, den zuvor Europäer und die Amerikaner dominiert hatten. In der Folge kam es dann zu einem richtig gehenden Preiszerfall, weil auf einmal viel zu viele Produkte auf dem Markt waren und nicht mehr verkauft werden konnten. Die Hersteller blieben auf ihren Produkten sitzen. Viele davon mussten bereits die Segel streichen. Wenn man den Markt anschaut, heute dominieren chinesische Firmen den Weltmarkt der Solarindustrie. In der EU beispielsweise kommen 8 von 10 Solarpanelen mittlerweile aus China.
Und welche Vorwürfe macht denn Europa den Chinesen?
Der Vorwurf lautet, dass der chinesische Staat die Firmen unterstütze, also subventioniere und erst so die tiefen Preise möglich würden. Peking und auch chinesische Unternehmen haben diesen Vorwurf stets dementiert. Was wahrscheinlich richtig ist, ist der Vorwurf, dass China der Solarindustrie damals sehr billige oder gar Gratiskredite gewährt hat, um ihre Fabriken zu bauen und so erst den Aufbau der Industrie ermöglicht hat. Die Bestandteile für diese Fabriken haben übrigens oft die europäischen und die amerikanischen Firmen geliefert, darunter auch Meyer Burger aus der Schweiz.
Tobias Fessler, wohin führt dieser Streit? Ist eine weitere Eskalation zu erwarten oder normalisiert sich das Ganze wieder?
Es kann durchaus sein, dass es zu einer weiteren Eskalation kommt. Strafzölle zum Beispiel seitens der EU wären eine Möglichkeit. Die USA haben das bereits gemacht. Dann müsste man wohl erneut mit einer Reaktion aus China rechnen. Es kann aber auch sein, dass die Welthandelsorganisation in den Handelsstreit mit einbezogen wird und das Ganze mal unter die Lupe nehmen muss. Für die Solarindustrie ist dieser Handelsstreit aber kontraproduktiv. China und die EU müssen diesen Streit eigentlich anders lösen, denn man muss sagen, am Markt müssten eigentlich die besten Produkte überleben und nicht diejenigen Produkte, die am besten durch Zollschranken geschützt sind.
Das waren Einschätzungen von Wirtschaftsredaktor Tobias Fessler im Rendezvous. Nirgendwo in der westlichen Welt werden Asylsuchende so hart angepackt wie in Australien. Bootsflüchtlinge steckt man auf isolierte Inseln im Pazifik in Internierungslager. Sie warten dort auf den Asylentscheid. Auch in Australien selbst gibt es 22 solcher Lager. DRS-Korrespondent Urs Welterlin hat das Lager Villawood besucht. Es liegt in einem Vorort von Sydney, umgeben von Wohnhäusern.
Schon wieder eine Türe, schon wieder ein Schloss. Wer durch das Internierungslager Villawood geht, in Begleitung eines Wärters, fühlt sich wie ein Schwerverbrecher. Auf beiden Seiten 4 Meter hohe Gitterzäune, Stahlstangen mit messerscharfen Spitzen, Scheinwerfer, Kameras, ganz oben sind Drähte gespannt. Ein Schild warnt vor einem elektrischen Schock. Villawood, das älteste Internierungslager Australiens. Es wurde in den 40er Jahren für neue Einwanderer gebaut. Die konnten hier wohnen, bis sie eine Bleibe hatten. Damals gab es noch keinen Elektrozaun. Heute sind hier 400 Menschen eingesperrt, Abschiebehäftlinge etwa, die nach Ablauf ihres Visums im Land blieben. Auch hier sind Asylsuchende, Männer, Frauen, Kinder, die nach Australien kamen, um Schutz vor Verfolgung zu finden. Auf dem Sportplatz ist Volleyball angesagt, aus Lautsprechern dröhnt Musik, nur Männer spielen, Afghanis, Irakis, Menschen aus Iran und Sri Lanka. Jedes Internierungslager habe ein grünes Herz wie diesen Platz, sagt Sandy Logan, Sprecher des Immigrationsministeriums. Eine Gartenanlage, ein Kinderspielplatz oder ein Sportplatz mit grünem Rasen, auch wenn er nur aus Plastik ist.
If we don't look after the client detainees, physical and mental health, then we are going to give ourselves and the clients many challenges unnecessarily.
Wenn die Regierung nicht auf die physische und geistige Gesundheit der Kunden achte, werden beide später Probleme haben. Wie so oft in der Asyldebatte in Australien erstaunt die Terminologie. Der Begriff Kunden ist fast zynisch, wenn man bedenkt, dass hier schließlich niemand freiwillig eingesperrt ist. Oder das Wort Illegale, wie gewisse Politiker Asylsuchende nennen, zu Unrecht. Jeder Mensch hat das Recht, in einem anderen Land um Schutz zu bitten. Verglichen mit Europa hat Australien eigentlich kein Asylproblem. 14.415 Asylsuchende kamen im letzten Jahr, etwas über 7.000 davon mit dem Flugzeug. 7.000 bezahlten Menschenschlepper, um auf kaum seetüchtigen Booten, meist von Indonesien nach Australien, zu gelangen. Oft ein tödliches Unterfangen. Doch Erbarmen hat hier kaum jemand. Rechte Kommentatoren und Boulevardmedien bezeichnen Bootsflüchtlinge regelmäßig als Kriminelle. Australien fürchtet eine Invasion, sagt der Immigrationsforscher Professor Stephen Castles.
Man hat eine Angst, dass Leute vom Meer kommen. Ich weiß nicht, wo das herkommt. Das ist eine ganz tief gewurzelte Angst.
Die sozialdemokratische Regierung und die konservative Opposition versuchen seit Jahren, sich gegenseitig an Härte zu übertreffen. Premierministerin Julia Gillard führte eben die sogenannte pazifische Lösung wieder ein, wie 2001, als der konservative Premier John Howard Bootsankömmlinge auf die Pazifikinsel Nauru verbannte, monatelang, jahrelang. Selbstmordversuche, Depression waren an der Tagesordnung. Die Politik der Abschreckung habe aber gewirkt, sagen die Konservativen. Die Asylantenzahl ging zurück.
They helped me, but really after 3 months. I was waiting for 3 months more.
Man habe ihm zwar im Lager geholfen, doch nach 3 Monaten habe er nochmals 3 Monate warten müssen und dann nochmals, sagt dieser junge Iraner. Erst seit kurzem ist er draußen. Nach 13 Monaten im Lager schnitt er sich die Pulsadern auf. Er wurde rechtzeitig gefunden. Er habe seine Heimat doch nur verlassen, weil er vom iranischen Regime verfolgt worden war. Das Boot sei seine einzige Chance gewesen. Jetzt, endlich in Freiheit, weiß er nicht, wie es weitergehen soll. Der ehemalige Journalist ist ein gebrochener Mann.
Die Reportage aus einem australischen Internierungslager. Ich fragte den Autor Urs Welterlin, warum steht die linke Labour-Regierung von Julia Gillard hinter diesen Lagern?
Ja, man muss da sicher einen Teil der Schuld den Medien, und zwar vor allem den Boulevardmedien, zugestehen, die sehr, sehr stark die Meinung prägen in diesem Land und die sehr, sehr stark kritisch sind gegenüber Flüchtlingen, aber vor allem auch gegenüber Asylbewerbern, die per Boot nach Australien kommen wollen. Wie gesagt, es sind nur wenige, sind eigentlich nur 7000 Leute, aber die Stimmung gegen sie ist extrem stark und die Labour-Partei kann natürlich nicht anders als auf diese Stimmung reagieren. Nicht nur die Labour-Partei, auch eigentlich jeder Politiker.
Wie sieht es denn aus mit den Menschen in Australien? Stehen die geschlossen hinter dieser falschen Gangart der Regierung?
Ja, wenn man natürlich über 10, 20 Jahre von den Medien gesagt kriegt, dass diese Leute eigentlich unangenehm sind, dass die nicht kommen sollten, dass die etwas tun, was sie eigentlich nicht tun dürften, was sie nicht tun sollten, dann färbt das natürlich ab. Und von dem her muss man schon sagen, dass der Großteil der Australierinnen und Australier hinter dieser Praxis, hinter dieser Politik steht und das mitträgt.
Woher kommt denn diese Angst vor diesen Bootsflüchtlingen?
Es gibt da verschiedene Meinungen und auch verschiedene Theorien. Eine ist ganz klar, hat mit Rassismus zu tun. Die meisten dieser Asylsuchenden sind Muslime. Und wie in anderen Ländern, westlichen Ländern, sind Muslime seit dem 11. September 2001 nicht mehr sehr gut angesehen. Das ist auf jeden Fall ein Element. Aber ein sicher noch wichtigeres ist diese konstante und auch historische Angst der Australierinnen und Australier vor diesem unbekannten, nach wie vor unbekannten Block im Norden, nämlich genannt Asien. Diese Angst vor einer gelben Gefahr, einer Invasion von Menschen, die man doch eigentlich wirklich nicht möchte, per Boot an die australische Küste, die spielt in vielen Gedankengängen immer noch eine wichtige Rolle.
Sie haben in Ihrer Reportage die Hoffnungslosigkeit vieler Internierter gezeichnet. Das kann ja der Weltgemeinschaft nicht egal sein. Gibt es da Reaktionen?
Ja, die UNO reklamiert immer wieder gegen das. Die UNO, aber auch Menschenrechtsorganisationen wie Amnesty International wenden sich immer wieder gegen die Praxis der Internierung, der Zwangsinternierung. Man muss dazu ja sagen, dass diese Menschen ja nicht Kriminelle sind. Es sind ja die meisten von ihnen, wie ich sage im Bericht, über 90%, sind tatsächlich Flüchtlinge mit einem Anspruch auf Unterstützung und Hilfe.
Zum Schluss, wird sich in absehbarer Zeit etwas ändern am Umgang Australiens mit diesen richtigen Flüchtlingen?
Im Moment sieht es so aus, dass sich die Situation sogar noch verschärfen wird. In diesen Tagen, heute, morgen, wird im Parlament ein Gesetz diskutiert, debattiert und wahrscheinlich mit großer Sicherheit wird es auch verabschiedet, das dazu führen wird, dass wer auch immer auf dem australischen Festland ankommt, per Boot, keinen Anspruch mehr hat, dass sein Asylgesuch hier in Australien selbst behandelt wird, wird also automatisch ins Ausland deportiert. Bisher war das nur so, wenn jemand in australischen Gewässern aufgefangen wurde oder auf der Weihnachtsinsel, die zu Australien gehört, aber eigentlich viel näher bei Indonesien liegt. Auf dieser Weihnachtsinsel kommen eigentlich sehr viele Asylsuchende an und werden dort aufgegriffen.
Das sagt unser Australien-Korrespondent Urs Welterlin auf DRS 1, DRS 2, DRS 4 News und der DRS Musikwelle. In 6 Minuten 13 Uhr. Allerheiligen, heute ist der Tag, an dem in der Schweiz die Katholiken ihrer Toten gedenken. Aber heutzutage bleibt es auch an Allerheiligen auf unseren Friedhöfen ziemlich ruhig. Unser Umgang mit dem Tod hat sich in den letzten Jahrzehnten radikal geändert. Tote werden kaum mehr aufgebahrt, es gibt keine Leichenzüge mehr und immer weniger öffentliche Beerdigungen. Christian von Burg war unterwegs mit einem Bestatter in der Region Bern. Hören Sie die Reportage über das Verschwinden des Todes aus unserem Alltag.
Es ist ein Abgang durch die Hintertür. Der Mann, der da im Sarg liegt, ist 97 Jahre alt geworden. Jetzt wird er aus dem Altersheim gekarrt, unterirdisch, vorbei an einer Abstellkammer und am Luftschutzbunker, durch einen dunklen Geheimgang direkt in die Tiefgarage. Nur in wenigen Altersheimen würden die Särge durch den Haupteingang abtransportiert, sagt Martin Krattinger. Er ist der Bestatter. Ein Mann um die 40 mit auffallend feinen Händen. Diskretion ist wichtig, sagt er, während er den Sarg ins Auto schiebt.
Wir haben das Heim, wir haben einfach die vorgegebenen Zeiten, wo man darf gehen, wo die Leute wieder im Bett sind oder im Schlafen. Es ist eigentlich schon öffentlich, aber einfach die Sarg an und für sich wird so gehandhabt, dass man eben hinten reingeht, zu Zeiten, die niemand sieht.
Und auch zum Bremgartenfriedhof gibt es eine spezielle, verdeckte Einfahrt, sagt Grattinger und schließt die Tür des Leichenwagens. Im Friedhof angekommen, löst der Bestatter die Schrauben am Sarg. Die Kühlmaschine summt. Riechen tut es nicht.
Wir haben jetzt hier einen Aufbahrungsraum, das heisst, wir haben eine Seite, wo die Angehörigen herkommen, mit einer Glasscheibe.
Berühren können sie den Toten beim Abschied nehmen nicht. Das darf jetzt nur noch der Bestatter. Er rückt dem Verstorbenen das Hemd zurecht, legt ihm die Offizierszeichen auf die Schultern und die Mütze der Studentenverbindung auf die Brust. Dann schaut er zufrieden auf den Mann und nickt. Der alte Offizier ist jetzt bereit, aber niemand erweist ihm die letzte Ehre. Der Bestatter weiß das, er nimmt den Deckel und legt ihn wieder auf den Sarg. Ein Stockwerk weiter oben rührt der Gasofen des Krematoriums. Stefan Boll hat einen seltenen Beruf. Er ist der Ofenwart. Gelb lodern die Flammen.
Da schaue ich rein, zum Kontrollieren. Ist noch etwas auf den Steinen. Da sieht man, dass hier nur noch die Steine und alles andere ist zwischen runtergefallen. Das heisst, da könnte ich oben nachher wieder einen frischen Sarg einfahren.
So geht das hier in einem fort. 3000 Leichen verbrennt Boll pro Jahr. Fast 90% aller Bernerinnen und Berner lassen sich kremieren. Die Abwärme wird zum Heizen genutzt. Alles ist äußerst effizient und pragmatisch organisiert. Das Abschiednehmen von den Toten bleibt auf der Strecke. Oft auch der individuelle Ort zum Trauern. Die Hälfte der Asche kommt unterdessen ins anonyme Gemeinschaftsgrab. Boll geht zum unteren Teil der Ofenanlage und nimmt die Asche raus.
Job abziehen, Deckel öffnen und dann ist da der Greifarm.
Ofenwart Boll klaubt zwei künstliche Hüftgelenke aus der Asche und wirft sie ins Alteisen. Dann malt er die Asche und leert sie in die bereitstehende Holzurne. Seit einigen Jahren stellt Boll fest, immer mehr Menschen nehmen die Asche ihrer Toten mit nach Hause. Manche behalten sie auf, manche verstreuen sie im Wald oder in einem See. 5% aller Urnen verlassen so den Bremgartenfriedhof. Auch die vom Ex-Mann von Brigitta Sedlmayr. Diese Urne steht nun in Rütti bei Büren in einem Einfamilienhausquartier. Rasen, ein Sitzplatz, ein Beet mit grobem, grauem Kies, darin drei Kugeln, über die das Wasser plätschert. Vor 2 Jahren ist Sedlmayr von Bern nach Rütti gezogen. Die erwachsene Tochter mit Mann und Kind wohnt nebenan. Vor allem die Tochter wollte den Vater mit hierher nehmen, sagt Sedlmayr. Sie steht vor einer blauen Kugel, die im Kies liegt. Das ist das Grab ihres Ex-Mannes. Die anonymen Gemeinschaftsgräber auf den Friedhöfen seien ihr zuwider, sagt Sedlmayr. Sie brauche einen Platz für sich zum Trauern.
Schon im Sommer, wo man den Garten angelegt hat, hat man gesagt, der Papa wird hierher kommen. Er wird mit uns hier leben und das denkt mir. Das ist sehr schön und es tut auch mir sehr gut. Ich sehe immer da vom Küchenfenster, sehe ich einfach schnell ein bisschen da rüber und er ist einfach da.
Sedlmayr lebt jetzt alleine. Ihr zweiter Ehemann ist auch schon tot. 6 Jahre ist das her. Aber er liegt nicht hier im Garten, sondern auf dem Friedhof, an der Seite seiner ersten Frau.
Der Tod heute, die Reportage von Christian von Burg, zu finden, wie die ganze Sendung, unter drs.ch ab etwa 14:30. Gleich hier im ersten und vierten 50 Jahre James Bond und seine Spielereien. Nein, nicht die Frauen, sondern diese da.
Now here's something I want you to use with special care. With special care. Whatever you do, don't touch it.
Now why not?
Something about the leg. Skiing?
Don't touch that! It's my lunch.
Ja, James Bond und seine Gadgets, nicht alles ist Science Fiction, sagt der Physiker Metin Tolan im Tagesgespräch nach den Schlagzeilen dieses Mittags. Reell, Thomas Fuchs.
Eine Bank, die Vermögen verwaltet, muss ihren Kunden mitteilen, welche Kommissionen sie von Anbietern von Anlagefonds erhält. Und sie darf diese Kommissionen nicht einfach behalten. Dies hat das Bundesgericht im Fall eines Kunden der UBS entschieden. Die Bundeskanzlei hält fest, die Referenden gegen die Steuerabkommen der Schweiz mit Deutschland, Großbritannien und Österreich sind nicht zustande gekommen, weil rund 2000 Unterschriften zu wenig eingereicht wurden. Die Aktion für eine unabhängige und neutrale Schweiz AUNS geht nun vor Bundesgericht. Im Streit um Produkte aus der Solarindustrie hat die chinesische Regierung Untersuchungen zu Importen aus der Europäischen Union eingeleitet. Die EU ihrerseits hatte kürzlich eine Untersuchung gegen chinesische Unternehmen angekündigt, wegen des Verdachts auf Preisdumping.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs1.ch.